Fürth hat eine historische Altstadt mit vielen mittelalterlichen Gebäuden, gedrungenen Häusern und lauschigen Innenhöfen. Doch ein Rundgang zur Fürther Räterepublik ist ein Rundgang mit vielen Leerstellen oder eher. Wir gehen oft an alten Häusern vorbei und bleiben vor Neubauten stehen, wo früher große Gaststätten oder Veranstaltungsräume waren, die längst abgerissen sind. Wir beginnen mit dem Schießplatz am Rand der Fürther Altstadt, früher ein wichtiger Versammlungspunkt für Kundgebungen in Fürth. Auch sein Aussehen hat sich bis heute stark verändert, beschreibt der Geograf Lothar Berthold, der in der Fürther Geschichtswerkstatt aktiv ist.
Der eigentliche Schießplatz, also ist eben nicht mehr vorhanden. Der hat Schießplatz geheißen, weil hier eben die Sportschützen vor allem hier ihr Heim gehabt haben. Zum Teil bis in die Neuzeit rein gehabt haben. Und der war eben groß genug, um als Aufmarschplatz für Demonstrationen und so zu dienen. Wird auch als Lindenhain bezeichnet, weil es sind ja noch klägliche Reste da, der voll bestanden war mit Linden, hier, bevor eben die Straße gebaut worden ist und quasi den Platz zerschnitten hat. Und das erste Mal war eben schon am 29. Januar von hier zum Königsplatz vorm Rathaus.
Aufgerufen hatten die Gewerkschaften und die SozialdemokratInnen, die sich an der Haltung zum Krieg 1917 gespalten hatte, in die MSPD, die Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, und die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei, die klar gegen den Krieg war. Von der Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs war 1918 nicht mehr viel übrig. Hungeraufstände waren am Ende des Ersten Weltkriegs keine Seltenheit. Die Bevölkerung war kriegsmüde. Der Fürther Königsplatz war Endpunkt der Demonstration Ende Januar 1918.
Am 29. Januar, also noch während des Ersten Weltkriegs, hat es hier schon eine Demonstration, und zwar erstaunlicherweise trotz aller Bruderkriege, die USPD und die MSPD und die Gewerkschaften, also die Vereinigte Linke, trotz aller inneren Querelen, haben eine gemeinsame Demonstration gemacht vom Schießanger in die Innenstadt und haben dann hier am Königsplatz eine Kundgebung gemacht.
Nicht nur in Fürth gab es im Januar 1918 Streiks. Bei landesweiten Massenstreiks forderten über 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter das Ende des Krieges, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und mehr Demokratie. Das war auch der Hintergrund der großen Demonstration in Fürth am 29. Januar 1918.
Der Anlass war bereits einen Tag vorher, da hat es einen Munitionsarbeiterstreik in der Dynamit gegeben. Das ist also heutige Dynamit in der Fördermunitionsfabrik in Stadeln. Also noch mitten im Krieg. Das heißt, die Demonstranten haben eigentlich sogar riskiert, wegen Hochverrats eventuell zu Tode verurteilt zu werden. Ist dann nicht passiert. Es hat später einen Prozess gegeben, der relativ glimpflich abgegangen ist. 1 Jahr Gefängnis für einen Anführer dieser Munitionsarbeiterstreiks, immer noch während des Kriegs. Das heißt also offensichtlich, das müsste man natürlich jetzt einmal nachvollziehen, warum die Justiz da erstaunlicherweise milde war, obwohl sie sonst in der Zeit gegen links extrem scharf war, gegen rechts dagegen milde.
Nächster Stopp des Rundgangs ist vor einem unscheinbaren Gebäude. Doch hier war früher der Geismannsaal, ein reich verzierter Fest- und Konzertsaal. Benannt nach der Brauerei Geismann war der Geismannsaal lange Zeit der größte Saal und Versammlungsort der Stadt, wo auch viele Parteien in der Zeit der Räterepublik tagten.
Die linken Parteien, quasi der heutigen SPD-Vorläufer, die Mehrheitssozialdemokraten, von denen sich während des Ersten Weltkriegs eine linke Gruppe abgespaltet hat, die unabhängigen Sozialdemokraten. USPD, also damals haben wir dann MSPD für die Mehrheitssozialdemokraten und USPD gesagt, für die unabhängigen Sozialdemokraten, und die haben sich eben in verschiedenen Lokalen getroffen, unter anderem eben auch hier im Geismannsaal.
Doch noch einmal zurück zum Schießplatz. Von dort zogen Ende 1918 mehrere Demonstrationen los.
Dann haben wir den 31. Oktober. Da ist das erste Mal mit 10.000 Teilnehmern hier wiederum eine Kundgebung, und 2 Tage später noch einmal mit 5.000. Und das war die Mehrheits-SPD. 5.000, die USPD hat vorher 10.000 zusammenkriegt. Also wer war die Mehrheit damals, zumindest in der Bevölkerung. Aber auf jeden Fall hat auch die Mehrheits-SPD 5.000 zusammenbrechen. Da ist es erst einmal um einen Volksstaat gegangen als Gegensatz zur Monarchie. Volksstaat und Frieden. Also da ist es wirklich gegangen um einen Friedensschluss und um das Ende des Krieges.
Die Forderung nach Frieden wurde immer lauter Ende 1918. Landesweit gingen die Menschen auf die Straßen. Die Novemberrevolution stürzte die Monarchie. Am 8. November 1918 wehte vom Turm der Münchner Frauenkirche die rote Fahne. Der König floh aus München. Auf Litfaßsäulen klebte die Proklamation der Republik des Freistaats Bayern auf roten Plakaten. Einen Tag später, am 9. November 1918, stürzte die Novemberrevolution auch in Berlin die alte Macht und zwang den Kaiser zum Abdanken.
Also die erste Bayerische Republik hatte Kurt Eisen am 7. November ausgerufen in München und am 8. November war hier, am 9. die Teilnehmer am Schießanger mit rauf bis zum Königsplatz, wo wir jetzt herkommen. Und die sind dann anschließend im grünen Baum und dort ist der Arbeiterrat gewählt worden. Wir sind ja gerade vorbeikommen. Und im Parkhotel war der Soldatenrat. Also an diesem Tag, 9. November, sind die beiden Räte gegründet worden in Fürth.
Weiter geht's in die Fürther Theaterstraße 5. Wo heute eine Tanzschule und ein Restaurant in Neubauten sind, war früher der Waisengarten. Ein Vergnügungsort mit Bierausschank, Café, Räumen für Feste, eine Kegelbahn und später auch ein Tanzsaal. Doch nicht nur gefeiert wurde dort, sondern auch debattiert und Pläne für die Zeit nach Abschaffung der Monarchie geschmiedet.
Der Waisengarten, da hat die unabhängige Sozialdemokratie am 4. November, also noch vor Kriegsende, eben die erste Versammlung zu dem Thema Volksstaat, also Abschaffung der Monarchie gemacht. Das war damals noch nicht wie heute eine private Tanzschule, sondern ein Wirtschaftsgarten. Ne? Da war also da hat ein Saal drin und halt einen Garten gehabt. Da ist jetzt einiges abgerissen worden von den letzten historischen Gebäuden noch vom Waisengarten. Aber da war eben auch Versammlungen zur Räterepublik.
Zwei Monate später, am 6. Januar 1919, fand im Waisengarten eine Wahlveranstaltung statt. Für Frauen, die 1919 erstmals wählen durften, nach Erringung des Frauenstimmrechts.
Und zwar ist da um die Frage gegangen, da waren ja dann Landtags- und Reichstagswahlen angesetzt, Anfang 19. Und da die Frage war, wen sollen die Frauen wählen, war also das Thema der ersten Frauenversammlung in Fürth.
Auch durch die Schwabacher Straße geht die Führung zur Fürther Räterepublik. Der Geograf Lothar Berthold erklärt, was dort passierte.
Genau am 8. November, also am eigentlichen Revolutionstag, wo also am Tag vorher schon in München die Republik ausgerufen wurde, war hier eine Demonstration von der unteren Schwabacher Straße in die Südstadt zum Kasernenviertel, um eben dort die Soldaten auch zu informieren, was hier abläuft, ne, und halt aufzurufen, beim Soldatenrat mitzumachen. Also es war quasi in Fürth das Kriegsende. Dadurch, dass man eben in den Kasernen die Informationen weitergegeben hat, dass es aus ist mit dem Krieg.
Mitten in der Stadt gegenüber der Fürther Freiheit, wo heute Marktstände stehen und Veranstaltungen stattfinden, steht heute ein Einkaufszentrum. Doch bis 2013 war hier das Parkhotel und dort tagte ab 1918 der Fürther Soldatenrat.
Am 8. November ist auch in Fürth die erste Demonstration für die Republik gewesen. Es war also auch, sind auch dann ein Arbeiterrat und ein Soldatenrat gegründet worden. Einen Bauernrat wie in anderen Städten oder Landkreisen hat es in Fürth nicht gegeben. Aber es war noch nicht die Räterepublik offiziell ausgerufen, sondern in Fürth war immer noch der gewählte Stadtrat tätig mit dem Oberbürgermeister Dr. Wild. Die Arbeiter- und Soldatenräte haben ein halbes Jahr lang getagt. Und einer der Punkte, wo speziell der Soldatenrat getagt hat, war das ehemalige Parkhotel, das an dieser Stelle gestanden ist. Bis vor ungefähr 6-7 Jahren ist es her.
Ein weiterer Stopp der Stadtführung auf den Spuren von Revolution und Räterepublik in Fürth ist der Kristallpalast in der Pfisterstraße. Ursprünglich für den sozialdemokratischen Saalbauverein Fürth erbaut, war das Gebäude später Sitz der Fürther Gewerkschaften. Danach dann Versammlungs- und Vergnügungsort für Musik- und Theaterveranstaltungen.
Hier haben wir den nächsten verlorenen Ort, wo auch viele Versammlungen während der Räterepublik, und nämlich Stadtfundamt, nämlich der Kristallpalast, der hier anstelle von diesem Neubau aus den 70er Jahren gestanden war. Der Kristallpalast ist 1970 abgebrannt und war also angeblich dann so kaputt, obwohl ein massives Sandsteinhaus, das man gleich ganz abgetragen hat. Und darum kann man leider diesen Ort auch nicht mehr sehen, bloß den Nachfolgebau. Und also es ist einer der vielen Säle gewesen in Fürth, die es halt nicht mehr gibt. Ne? Parkhotel ist weg, Geismannsaal ist weg, Waisengarten ist privatisiert, Kristallpalast ist weg. Und überall waren Versammlungen zur Zeit der Räterepublik von den linken Parteien.
Am 7. April 1919 wurde in Fürth die Räterepublik ausgerufen. Sie dauerte nur wenige Tage. Wie aber geht so eine Ausrufung einer Räterepublik vor sich? Und wie war es konkret in Fürth im April 1919? Dazu Lothar Berthold.
Es war ja erst am 7. April 19 und am 12. bereits wieder beendet. Also am 7. April war der Aufruf des Vollzugsausschusses des Arbeiter- und Soldatenrats zur Errichtung der Räterepublik in Fürth. Dann war wieder eine Versammlung am Schießanger, wie schon die ganzen Monate vorher. Und dann am Rathausturm wird die rote Fahne gehisst. Okay. Das war also der. Und da ist der OB Wild vorübergehend, kann man ja jetzt sagen, und der Gemeinderat zurückgetreten. Und dann hat es eben einen Vollzugsausschuss des Arbeiter- und Soldatenrats gegeben, der aus 6 Vertretern der USPD und 3 der Mehrheits-SPD, einem Kommunisten und einem Beamten bestanden hat. Also, und die haben also vorübergehend im Rathaus also die Macht in Anführungszeichen übernommen.
Doch wie weiter? Wie soll die Räterepublik aussehen? Eigentlich ist damit ein Rätesystem gemeint, mit direkt gewählten Räten, die der Basis direkt verantwortlich sind. Doch die Meinungen, wie so etwas genau aussehen soll und ob das wirklich das richtige Politikmodell ist, darüber gingen auch in Fürth die Meinungen weit auseinander. Der Stadtrundgang quert die heutige Kneipenmeile Fürths, die Gustavstraße. Wo heute getrunken, gefeiert und sich getroffen wird, wurde im April 1919 hitzig über die Zukunft der Räterepublik debattiert. Wir bleiben am Gasthaus Grüner Baum stehen. Lothar Berthold.
Und dann ist es losgegangen, da ist ja drum gegangen, die Räterepublik muss ja demokratisch abgesichert werden. Abends hat die Mehrheits-SPD eine Mitgliederversammlung gemacht. Räterepublik mit 193 gegen 178 Stimmen abgelehnt. Dann war 2 Tage später eine Versammlung des Vollzugsausschusses des Arbeiter- und Soldatenrats. Und zwar ist da drum gegangen, wie man den Streik der bürgerlichen und mehrheitssozialistischen Gemeindebevollmächtigen gegen die schaffende Bevölkerung Fürths, also quasi der Streik von, sagen wir mal, rechts gegen die Räterepublik, also die Gemeindebeschäftigten haben zum Teil die Arbeit niedergelegt, wollten also mit dem Arbeiter- und Soldatenrat nicht zusammenarbeiten. Und da waren eben auch SPD-Mitglieder dabei, die eben nicht mit der Räterepublik zusammenarbeiten wollen, vor allem, weil 2 Tage vorher eben ihre Partei die Räterepublik schon abgelehnt gehabt hat. Und dann am 11. April, also noch einmal 2 Tage später, hat es dann eine Versammlung des Arbeiter- und Soldatenrats im Grünen Baum gegeben. Und das war die entscheidende Abstimmung. Selbst der Arbeiter- und Soldatenrat hat mit Mehrheit, und zwar im Arbeiterrat 91 zu 72 Stimmen und im Soldatenrat mit 799 zu 245 Stimmen, die Räterepublik abgelehnt.
Hier sieht man auch, wie groß der Soldatenrat in Fürth war, was natürlich auch mit dem Ende des Krieges zusammenhängt, meinte Berthold.
Also da war die Besetzung der ganzen Garnison offensichtlich dann im Soldatenrat. Naja, die haben nichts mehr zu tun gehabt. Der Krieg war zu Ende, es hat keine zivile Aufgaben fürs Militär mehr gegeben im Soldatenrat. Dagegen der Arbeiterrat hat ja gerade mit 150 Leuten abgestimmt. Die haben ja arbeiten müssen, weiterhin. Ich meine, das normale Leben ist ja weitergegangen. Es hat ja weiter produziert werden müssen. Es hat weiter Geschäfte haben offen sein müssen für die Bevölkerung. Also die Arbeiter haben nicht so viel Zeit gehabt. Die Soldaten waren nicht mehr beschäftigt. Die haben dann, aber selbst die Soldaten waren ja mit einer riesen Mehrheit gegen ihren eigenen Soldatenrat eigentlich. Ne? Und aufgrund dieses Abstimmungsergebnisses ist die USP, die USPD aus dem Arbeiter- und Soldatenrat ausgetreten, an dem Abend noch, und hat mit den Kommunisten zusammen einen revolutionären Arbeiterrat gegründet. Aber der war offensichtlich personell so schwach, dass der keine weiteren Spuren hinterlassen hat. Jedenfalls gilt der 12. April dann als Ende der Räterepublik in Fürth. Das war also 5 Tage die eigentliche Räterepublik. Und die Arbeiter- und Soldatenräte haben ein halbes Jahr vorher sich schon gebildet, haben aber eben nicht die Macht in der Stadt übernommen, erst im April für 5 Tage. Ja, das war eigentlich jetzt das Ende der kurzen Förderräterepublik, der gewaltfreien, demokratisch beendet. Ja, demokratisch eingeführt, demokratisch beendet. Also kann man eigentlich stolz sein drauf als Förder, wie friedlich man eine Revolution auch machen kann. Ne?
Anders sah es in den Nachbarstädten aus. In Nürnberg war eine Räterepublik von vornherein gescheitert, ähnlich in Erlangen. Dort spielte die linke USPD keine Rolle. Viele reaktionäre Erlanger Studenten gingen zu den Freikorps und beteiligten sich an der äußerst blutigen Niederschlagung der Räterepublik in München.